Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Jesus, danke für Reinhard. Danke, dass du mit ihm gesprochen hast. Danke, dass er uns dient mit dem, was du ihm anvertraut hast. Öffne seinen Mund und unsere Ohren und unsere Herzen, damit er austeilen und wir empfangen können. Amen.
So, guten Morgen von mir. Ich habe gemerkt, dass wir mit ziemlicher Intensität dieses Lied gesungen haben, dass Gott die Fluten teilt und dass wir da durchgehen. Und ich glaube, es gibt einige Menschen unter uns, die persönlich gerade erleben, dass die Herausforderungen mehr sind, als man denkt, oder sie irgendwie den Anschluss verloren haben oder irgendwie nicht so genau wissen, wie sie da durchkommen. Und ich möchte ganz bewusst deswegen über Jesus sprechen. Ich hatte schon lange das Bedürfnis, einfach von Jesus zu reden. Wir haben so viele Predigten, die gut sind und die viel Inhalt haben, wie man das macht, wie man sich darauf einlässt und alles so, auch wirklich gute und wichtige Themen. Letzten Sonntag nochmal über Glauben. Aber eigentlich habe ich festgestellt, über einer Person reden ist noch was anderes, als von ihr zu reden. Und ich möchte einfach von Jesus reden. Ich möchte von dem reden, wie er sich uns darstellt, weil ich glaube, dass das der Schlüssel ist, dass das wirklich das ist, was wir brauchen. Und deswegen Brot des Lebens. Und für jemanden, der da nicht so geübt denkt, ja, wie bitte, was? Jemand sagt, ich bin das Brot des Lebens. Also das klingt in unserer Sprache schon ein bisschen komisch, ja. Weil wir den Zusammenhang nicht so gut kennen. Aber es ist ein Wort von Jesus und ich will das jetzt einfach mal vorlesen und dann nachher versuche ich ein bisschen das zu erklären. Und das und Jesus, also dieses Geschichte steht im Markus und im Markus-Evangelium und zeigt eine Szene, wo Jesus mit seinen Jüngern sich auf den Weg macht und über den See Genezareth wieder rübergeht auf die andere Seite. Und die Jünger hatten nicht an Proviant gedacht. Passiert manchmal, dass man Dinge, die wichtig sind, einfach vergisst. Davon kann ich ein Lied singen, das kenne ich. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und sie hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach, merket auf, sehet euch vor von dem Sauerteig der Pharisäer und von dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten hin und her, weil sie kein Brot hatten. Und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? Habt ihr Augen und seht nicht und habt ihr Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe von Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten 12. Und als ich die 7 brach für die 4000, wie viele Körbe voll habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten 7. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr dennoch nicht? Es ist so, irgendwie ist es so eine Momentaufnahme aus dem Leben mit Jesus und seinen Jüngern. Also Jesus on Tour. Und okay, so war damals nicht so üblich, dass es an jeder Ecke eine Bürstchenbude oder ein McDonald's gab. Und es war schon wichtig, dass man Wegzehrung mitnahm, man konnte in Einöden kommen und die Leute waren jetzt auch nicht immer so reich, dass sie jedem auch, und es waren ja nicht nur 12 Jünger, da war ja meistens auch noch ein Schwarm dabei von Menschen, die angezogen wurden von Jesus. Und sie sind unterwegs und Jesus sagt ihnen zwischendrin etwas, Und die Jünger reagieren so wie die meisten Menschen. Ja? Also Jesus sagt zu ihnen, seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und die dachten, was hat er jetzt gerade? Was meint er jetzt? Weil das war für sie gerade völlig aus, wieso meint Jesus jetzt Sauerteig? Und man muss dazu sagen, Sauerteig ist eben so ein bisschen Teig, den man säuerlich ansetzt und das nimmt man dann als Brot Grundlage, um eben Brot damit zu backen. Man nimmt ein bisschen Sauerteig, mengt ihn in den normalen anderen Teig und dann durchsäuert dieser Sauerteig das ganze Brot. Das ist das Bild, was dahinter steht. Und Jesus sagt, das, was die Pharisäer vertreten, wofür Pharisäer stehen, ist wie so ein Sauerteig. Und davor sollen sie sich schützen, das sollen sie nicht an sich ranlassen. Und er sagt auch, denn der Herodes und seine Leute, die hätten auch einen Sauerteig. Und was er vermutlich meint, ist, dass einmal die Pharisäer stehen sehr stark für Religion, für religiöses Verhalten, für Religion, die zwar über Gott spricht, aber eigentlich nicht so genau weiß, wovon sie spricht. Und die glaubt, dass man dadurch, dass man Formeln, Handlungen, Taten, Opfer, Selbstkasteiung bringen muss, um Gott zu gefallen. Und das ist der Sauerteig der Pharisäer, das ist Religion in purster Form. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, Religion ist gar nicht so unterschiedlich. Es ist eigentlich ziemlich egal, ob du Buddhist, Hinduist, Islamangehöriger bist oder ob du Christ bist. Im Grunde genommen geht es immer um Religion, hat immer eine Marke. Gott ist da und du versuchst mit aller Gewalt ihm zu gefallen und dafür gehst du, entbehrst du und dadurch bringst du Opfer und dadurch musst du tun und machen und versuchst dich in gewisser Weise, und das, wenn man das Mittelalter anschaut, ist das voll von solchen Praktiken, wo Leute versuchen, diesem Gott irgendwie zu gefallen, damit er doch irgendwie gnädig mit ihnen ist. Und ich glaube, dass das der Sauerteig der Pharisäer ist. Und wenn man meint, der wäre heute nicht da, naja, dann guck dich mal um. Es gibt immer wieder jemanden, immer wieder eine liebe Schwester oder einen lieben Bruder oder jemand Liebes aus der Kirche oder aus der Freikirche, der zu dir kommt und dir erklärt, dass deine Nachfolge zu Jesus nicht ausreicht, du müsstest jenes und dieses und Sellen noch dazu tun, damit du auf jeden Fall Gott gefällst. Und das ist Religion. Egal wie modern es daherkommt, egal wie schön das gemacht ist, man kann es noch so frisieren, es bleibt Religion. Religion ist immer, wenn du etwas brauchst, um Gott zu gefallen. Wenn du etwas tun musst, wenn du dich versklaven musst, damit Gott mit dir gnädig und barmherzig ist, wenn du etwas dir antun musst, damit er sich freut. Und deswegen kann Fasten so religiös sein, dass es eigentlich ein Misstrauensvotum an Gott ist. Aber Essen kann es auch sein. Wichtig ist, dass wir nichts tun, sondern dass wir wissen, warum wir Dinge tun. Denn wir tun Dinge, weil, nicht Wir fasten, weil wir Gott näher sein wollen. Das funktioniert nämlich. Wir fasten aber nicht, um Gott zu gefallen. Versteht ihr den Unterschied? Das ist der Sauerteig der Pharisäer einfach mal gemacht. Der Sauerteig vom Herodes, das ist mehr Macht, da geht es um Macht, da geht es um Herrschaft. Und es ist ganz witzig, egal ob Verein, ob Gemeinde, ob Mieterversammlung, ob Familie, egal wo, wir sind so schnell damit beschäftigt, uns zu überlegen, wer ist wichtiger und wer ist weniger wichtig. Wer hat das Sagen? Und ich habe so mein Enkelkind gestern beobachtet. Und dann hörst du sofort raus, vorgestern war es, du hörst sofort raus, die Frage war immer, ist der höher, wichtiger? Und du merkst, das ist in uns drin. Wir suchen immer so denjenigen, der das Sagen hat. Immer den Chef, immer den Boss, immer denjenigen, der die Macht besitzt. Und wir sind total frustriert, wenn wir es nicht sind, und finden alles eine schreckliche Herrschaft, weil es jemand anders ist. Und ich glaube, dass alles, diese ganze Frage um diese schreckliche Macht, wer ist wichtiger, wer ist höher, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Leute, unter euch sollte das nicht so sein. Also ihr könnt es auf den Kopf stellen und sagen, wenn du der Erste sein willst, dann versuch doch mal allen anderen zu dienen. Und damit bricht er irgendwie so dieser Machtstruktur oben die Spitze ab und sagt, so geht's bei uns nicht zu. Bei uns gibt's nicht wichtiger oder nicht wichtiger. Bei uns gibt's Leute, die Gott zu irgendwas beauftragt hat. Und das ist seine Entscheidung, ob er die Leute beauftragt oder nicht. Und wir wollen denen helfen, die beauftragt sind, dass sie genau das erfüllen können, wozu Gott sie gesandt hat. Und das ist was ganz anderes wie Machtstruktur. Und für mich ist es so wichtig, dass wir hier Jesus hören, der sagt, hey, pass auf, hüte dich vor dem Sauerteig der Religion. Religion macht unfrei, Religion macht traurig und Religion letztlich bricht dir das Herz. Hüte dich aber auch vor dem Sauerteig der Macht und der Herrschaftsgedanken, der Hegemonie, dieses Vormachtstreben, das mag ich dieses Wort, habe ich mal im Geschichtsunterricht gelernt, ne? Hegemonie, Vormachtstreben. Hüte dich vor dem Sauerteig des Vormachtstreben, dass du über andere dich hinwegsetzen musst, weil du so klasse bist. Denn das führt zur Einsamkeit, zerstört Beziehungen und macht ein geistliches Miteinander unmöglich. Und Jesus sagt, davor sollen wir uns schützen. Und jetzt sind die Jünger wieder voll da. Sie haben gerade schuldbewusst klar mitgekriegt, ey Mann, wir haben zu wenig Brot eingekauft und Edeka hat geschlossen, es geht nichts mehr. Und jetzt kommt Jesus mit der Rede und dann sagen sie, was will der Herr uns sagen? Und ganz ehrlich, ich erlebe das häufig, dass ich irgendwie auf der Leitung stehe, wenn Gott mit mir redet. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber da ich denke, was will er jetzt? Und dann sagt Jesus, hey Klartext, ich muss euch was Wichtiges sagen. Und zuerst scheint es für mich, als wenn das gar nichts miteinander zu tun hat, die zwei Sachen. Ne? Also das, so, Jesus ist so in seinem Film und die Jünger sind in ihrem Film. Aber vielleicht hat es ja doch was miteinander zu tun. Weil Jesus sagt, habt ihr das noch nicht verstanden? Könnt ihr euch noch erinnern, dass mit den 5000... Das war in Tapga, das ist so von unten, also wenn man nach Norden guckt, ist es auf der linken Seite, damit ich das exakt beschreibe. Oder das mit den 4000, das ist, wenn man nach Norden guckt, auf der rechten Seite, in El Tel Hada. Ja, habt ihr noch nicht verstanden? Und dann kommt ihnen so die Erinnerung, ja bei den 5000, dann war das so, da kamen so ein Haufen Leute, es waren ja nicht nur 5000 Männer, es waren noch ein paar mehr, waren nämlich noch die Frauen dabei und die Kinder, die waren nämlich auch krank. Und dann, was hat Jesus dann nochmal gemacht? Ah ja, der fing dann eine lange Predigt an, so weißt du, so die nervenden Predigten, die 3 Tage gehen. Ja, also ich meine, wenn ihr dachtet, eine Predigt ist lange, dann hättet ihr euch mal zu Jesus setzen müssen, muss zugeben, der hatte eine andere Qualität, ja, aber war schon lang, 3 Tage. Und dann vor allen Dingen, bevor er richtig loslegt, nimmt er sich Zeit, um wirklich mit jedem zu beten, der da in den Seilen hängt. Erst betet er mit den Lahmen, dann betet er mit den Blinden, dann betet er mit denen, die Angst haben. Und das dauerte schon so seine Stunden. Es war schwierig für die Jünger immer so, die Leute zu kanalisieren, dass sie nicht den Herrn Jesus tottreten, nicht? Und dann bei den 4000 sah das genau das gleiche Programm, nur auf der anderen Seite vom Ufer. Und das größte Unterscheidung war eigentlich, dass sie für die 5000 bloß 5 Brote hatten und für die 4000 bloß 7 Brote. Und bei den 5000 blieben dann noch 12 Körbe übrig. Das heißt also, mit weniger blieb mehr übrig als mit mehr. Was wieder eine typische mathematische Aufgabe des Königreich Gottes ist. Also was so normal ist, wenn es mit Jesus zu tun hat. Je weniger du hast, desto mehr kann er machen. Ja? Das ist nämlich die Kunst, die er drauf hat. Und jetzt sagt er, habt ihr das noch nicht verstanden? Ist euer Herz auch schon so vergittert? Dass ihr denkt, dass ich euch böse bin, dass ihr kein Brot mitnehmt? Habt ihr noch nicht begriffen, wenn mit einem Brot kann ich... Können wir ja mathematisch ausrechnen, wenn 4000 braucht man 7 Brote, bei 5000 braucht man 5 Brote. Wie viel kann man speisen mit einem Brot? Das ist ein Dreisatz oder so, ne? Also Mengen! Und 100 Körbe sammelt man dann gewöhnlich hinterher ein. Also diese Art von Jesus, dieser grandiose Gott, dieser Herr, der in der Lage ist, aus überhaupt nichts unglaublich viel zu machen und für seine Jungs, die ihm dienen, hinterher auch noch genug Reserve zu schaffen, also Hunger hatten die nächsten Tage ganz sicher nicht. Und das ist für mich auch immer interessant, dass Gott nicht nur den Menschen dient, sondern auch seinen Jüngern dient. Und zwar immer gleichzeitig. Und Jesus sagt, habt ihr es noch nicht verstanden? Ihr macht euch so viel Sorgen. Und ich glaube, dass das der Kern der Botschaft ist. Jesus sagt nämlich, ich bin ein Grundnahrungsmittel. Jesus ist das Grundnahrungsmittel der Menschheit. Ich bin derjenige, der jedes Problem, jede Schwierigkeit, jede Sorge und jedes Defizit lösen kann. Für mich gibt es weder zu schwer, zu kompliziert, zu katastrophal, zu kaputt. Das ist alles nicht die Welt von Jesus Christus. Sondern die frohe Botschaft ist, dass Jesus Christus jedem, der hier im Raum ist, in jeder welcher Lage er auch ist, genau heute helfen kann. Die gute Botschaft ist, dass Jesus das Grundnahrungsmittel für uns alle ist und er es auch gerne werden möchte für die Menschen, die das noch nicht für sich angenommen haben. Jesus möchte der Grund unseres Lebens sein. Und das ist ein bisschen aus dem Bild rausgenommen, das Volk Israel war ja da unterwegs in der Wüste und da, man weiß ja, Wüste ist Wüste, wenn nicht so viel da ist, ne? Also oder gar nichts eigentlich. Und jetzt liefen die durch die Wüste und dann war da plötzlich morgens immer irgend sowas, das nannte man Manna, weil das heißt, die Juden wussten gleich nicht so, was es ist. Dann haben die gesagt, Manhu, und Manhu heißt, was ist das denn? Und daraus kommt dann Manna. Also die haben dann immer sich gestaunt. Und das ist ganz typisch, wenn man mit Gott unterwegs ist, weil Gott macht was und wir sagen, Manu? Und das ist das Manna vom Himmel. Das ist das, wie Jesus sagt, so kann ich euer Leben in Ordnung bringen. Nämlich du hast gar nichts und es gibt keine Chancen und du denkst, es ist zu spät. Ihr wisst ja, mein Freund Abraham, ja? Gott hat ihm erst ein Kind geschenkt, wie auch beide unfruchtbar war. Also einer unfruchtbar reicht bei Gott nicht. Es müssen beide unfruchtbar werden, also es muss absolute Wüste herrschen, dann kann er die größten Wunder tun. Und ich glaube, dass manchmal wir gar nicht verstehen, in welcher Situation wir gerade drin sind. Es herrscht für dich heute Morgen vielleicht totale Wüste. Und dann lädt Jesus dich ein und sagt, darf ich dein Brot sein? Darf ich deine Grundversorgung sein? Darf ich in dein Leben kommen, dir helfen? Und es kann gut sein, dass du morgen schon mal einen Hu sagst. Weil du plötzlich sagst, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Wieso ist das jetzt plötzlich so einfach? Wir haben es tausendmal versucht, hat nie geklappt. Jesus macht den Menschen klar, dass er wirklich die Antwort Gottes auf die Notlage dieser Welt ist. Und wir lassen uns so schnell in den Sauerteig von Herodes reingreifen. Es geht alles über Macht und wir müssen Menschen, aber wir müssen die Menschen bewegen, wir müssen die Massen aktivieren, wir müssen allem aufstehen und wir müssen alles, das ist eine Frage der Macht. Oder wir werden religiös und denken, ach ja, lass doch diese Erde untergehen, im Himmel ist alles schöner. Das ist Religion, Leute. Was ist mit den Nachbarn, die alle in ihrer Sünden sterben? Was ist mit den Menschen, die Gott niemals kennenlernen? Was ist mit denen? Religion sieht niemals die anderen. Die ist immer fest auf unserem Bauchnabel gerichtet. Ich glaube, Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und mein Lieblingsvers, da steht im Psalm, da heißt es, alle Enden dieser Erde werden den lebendigen Gott preisen und werden sich zu ihm wenden. Das ist mein Lieblingsvers. Alle Enden der Erde, ihr wisst, also Norden, Süden, Westen. Habe ich was vergessen? Seht ihr, das sind die wichtigsten, die Osten. Alle vier Himmelsrichtungen werden sich wenden zu dem lebendigen Gott. Ja, jetzt habe ich wieder die minderwertig angeschrieben. Ja? Buhu. Ich nehme es zurück. Der goldene Osten, der schnöde Westen. Es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, alle Himmelsrichtungen, Menschen aller Sorte, von allen Farben, aller Herkunft, werden sich zum lebendigen Gott wenden, sagt die Bibel. Und das ist Gottes Plan für diese Erde. Es ist nicht sein Plan, dass es alles den Bach runtergeht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir weder die Machtfrage noch die Religionstaste drücken, sondern dass wir hingehen und sagen, ich kenne jemanden, der ist das Grundnahrungsmittel dieser Erde. Ich kenne denjenigen, der die Probleme dieser Erde lösen kann. Ich kenne denjenigen, mit dem lebe ich, von dem weiß ich, der hilft. Und ich glaube, das ist der, dass wir begreifen müssen, Jesus ist die Grundversorgung. Er versöhnt uns mit Gott. Das ist das Erste und Wichtigste. Er bringt uns Heilung und Befreiung. Er schenkt uns, wenn wir ihn lassen, ein Leben in Fülle. Und er möchte uns sogar unsterblich machen. Nach der Frage, wenn man sieht man schon im Film, ja, wir wollen unsterblich werden. Hey, ich bin schon unsterblich. Da sagt einer, jetzt spinnt er voll. Hast du recht. Aber Gott hat mir versprochen, dass ich unsterblich bin. Er hat mir gesagt, ich bekomme ein Leben, das bei ihm weitergeht, nachdem dieses irdische Leben zu Ende ist. Und ich glaube das. Also hier steht ein Unsterblicher vor euch. Und da stehen, sitzen so viele. Also wir brauchen nicht den Heiländer machen, das stimmt. Jesus ist die Grundversorgung für alles, was wir brauchen. Er gibt uns das volle Paket. Jesus ist gekommen, damit wir Leben in Fülle haben, sagt Johannes 10, Vers 10. Jesus ist gekommen, damit die Schafe leben. Er gibt sein Leben für die, die nicht wissen, wie sie zu leben haben. Er gibt sein Leben für die, die in Not und Schwierigkeiten sind. Und egal wie dein Problem heute Morgen lautet, zu wenig Geld, zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Liebe, kaputte Ehe, kaputtes Auto oder sonst irgendwas kaputt. Eins kann ich sicher sagen, es lohnt sich zu Jesus zu gehen an der Stelle. Ich kann sagen, suche ihn, denn der Zugang zu diesem Jesus, der uns diese hundertprozentige Grundversorgung zusichert, der ist die Beziehung zu ihm. Das ist der Schlüssel, um das alles zu bekommen. In Johannes 6, Vers 35 steht, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das sind so zwei, man muss immer gucken, in welcher Zeit und wo das auch gesprochen wurde. Die Leute waren arm damals. Damals Mittelstand ist eine Erfindung, sagen wir es mal, des 19. Jahrhunderts. Also Mittelstand gab es früher nicht. Es gab die Reichen, die Adligen und der Rest waren die, die Arbeit gemacht haben. Und das war zu Jesus Zeiten Gras. Also von wegen dreimal täglich eine warme Mahlzeit, ja, oder zweimal oder was auch immer. Das könnt ihr knicken. Die waren froh, wenn sie am Tag einmal gegessen haben. Und wir müssen, ich wäre manchmal froh, ich würde nur einmal am Tag essen, aber das hat ein anderes Problem. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass in einer Zeit, in dem Brot Mangelware war, in dem Grundversorgung keineswegs garantiert war, sagt Jesus, ich bin das Brot und ich bin das Wasser. Und ich möchte in dein Leben kommen, wenn du mich lässt, damit du keinen grundsätzlichen Mangel mehr leben musst. Das ist wirklich die frohe Botschaft. So kam Jesus und hat gesagt, ich bin die Antwort. Ich bin derjenige, den du suchst. Und Jesus war sich nicht zu schade, als die Soldaten vom hohen Priester kamen mit ihren Spießen und Schwertern. Die suchten nach dem Schuldigen. Jesus war sogar bereit, der Schuldige zu sein. Er hat gesagt, hier bin ich. Ihr sucht einen Schuldigen, hier bin ich. Jesus ist wirklich die Grundversorgung. Er hat gesagt, ich bin der Schuldige. Mich könnt ihr mitnehmen. Ihr sucht, lasst die anderen laufen. Ich bin der Schuldige. Also Jesus war sogar bereit, die Suche nach dem Schuldigen zu beantworten, indem er bereit war, der Schuldige zu sein. Die ganze Welt sucht nach Schuldigen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist die permanente Suche. Wer ist schuld? Wer hat Schuld? Und dann sagt Jesus, ich. Ich habe Schuld. Ich nehme die Schuld dieser Welt auf mich, damit niemand mehr schuld sein muss. Niemand mehr unter der Schuld leben muss. Ich nehme die Schuld dieser Welt auf mich. So ist Jesus. Er macht uns sogar den Schuldigen, wenn es vonnöten ist, damit wir nicht leiden müssen. Er ist wirklich die Grundversorgung, er ist wirklich derjenige. Und er verspricht, und wer zu ihm kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist der Schlüssel. Jesus ist eben nicht Religion, man kann darüber philosophieren, kann man machen, aber das hilft nicht viel. Du kannst davon überzeugt sein, ist auch cool, aber dann hast du immer noch keine Beziehung zu Jesus. Und ehrlich gesagt, die meisten Menschen, die ein großes Problem in ihrem Leben haben, die haben auch einen drastischen Jesusmangel. Verstehst, wenn dich dein Kinn beim Laufen behindert, weil es so tief hängt, ja, dann solltest du zu Jesus gehen. Weil Jesus möchte gerne deinen Mangel ausfüllen. Jesus möchte gerne, dass deine Seele sich wieder freuen kann. Gott ist tatsächlich interessiert daran, dass es dir gut geht. Und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen bei den vielen Menschen, die es gibt. Aber es ist die Wahrheit. Und wenn du heute dich aufmachst und ihn suchst, wenn du einfach sagst, Jesus, hier bin ich. Ich habe Mangel. Du sagst, du bist die Grundversorgung. Du bist derjenige, dem es wichtig ist, dass es mir nicht schlecht geht. Dann hast du heute Zugang zu ihm. Und wisst ihr, wenn die Botschaft heute Morgen gar nicht für dich ist, aber du kennst bestimmt jemanden, für den diese Botschaft ist. Vielleicht sagst du sie ihm einfach weiter und erzählst ihm, dass du jemand kennst, der die Grundversorgung sein möchtest für sein Leben. Weil ich glaube, die Welt soll sich bessern, zumindest will Gott das. Gott will diese Welt retten und er hat nicht aufgehört damit. Mag in Europa schlecht aussehen, weltweit werden es immer mehr Christen. Nach wie vor. Und wir wollen, dass es noch schneller geht und noch mehr werden. Wir wollen, dass alle Himmelsrichtungen, sogar der Westen, ist wieder gut, okay? Sogar der Westen sich Jesus zuwendet. Weil ich glaube, der Westen hat es übrigens nötiger als der Osten im Moment. Es gibt eine Lebensgrafik, die uns hilft. Und es ist, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir Jesus in Beziehung treten, dann passieren zwei Dinge. Zum einen werden wir angenommen und wir bekommen den Status eines Kindes nach Johannes 1, Vers 12. Zum anderen werden wir aus Heiligen Geist neu geboren. Der Geist Gottes, der Teil von Gott, der im Moment auf dieser Erde verfügbar ist, in vielleicht, sagen wir es mal, flüssige Form, der ist bereit, in dein Herz zu kommen, wenn du das willst. Es heißt nämlich in Johannes 1, Vers 13, dass man quasi wie, als wenn man von Neuem aus Gottes Geist geboren wird, dass das geschieht, wenn man Jesus annimmt, wenn man mit ihm in Beziehung tritt. Und auf diesem Weg mit ihm erlebt man das, was im Hesekiel schon angekündigt wird. Das steht heute in einer der Losungen. Guck halt, Moment. Da steht in Hesekiel 36, Vers 26, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Gott will uns ein neues Herz geben. Das heißt, er will, dass die Mitte unseres Lebens, das Herz ist symbolisch gesehen, die Triebfeder, der Antrieb, das Zentrum unseres Lebens. Gott möchte, dass diese Triebfeder, das Antrieb unseres Lebens, dass das von ganz Neuem funktioniert. Denn dann geht es in dem gesamten Leben besser. Wenn das Zentrum stimmt, wird auch der Rest gesund. Und Gott möchte, dass unser Zentrum neu wird, dass unser Herz verändert wird. Denn das Problem ist, du kannst dich 200 Mal zusammenreißen, bei 201 Mal fällst du auf den Schnuffel. Es sei denn, dein Herz hat sich verändert. Und deswegen geht es wirklich über Beziehung. Herz hat immer was zu tun mit Beziehung. Und wenn wir wollen, dass sich unser Herz verändert, brauchen wir die Beziehung zu Jesus. Grundsätzlich, aber wenn dein Leben gerade so richtig mies ist, kann ich dir sagen, das ist das rote Licht, da steht drunter Alarm, Mangel an Beziehung zu dem lebendigen Gott. Mangel an Beziehung zu Jesus. Da kann man Mangel haben. Und wenn dieser Mangel da ist, dann bringt er uns fast um. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu entscheiden, zu sagen, ich will diesen Mangel nicht länger, ich gehe zu Jesus. Ich kann nichts Besseres verkünden. Das Beste, was ich jemals einem Menschen sagen kann, ist, du brauchst Jesus Christus. Es gibt keine bessere Botschaft. Wir können 1000 Bücher schreiben, man nehme, schüttle und drehe rum, hilft alles nichts. Wenn du Jesus nicht hast, hast du gar nichts. Jesus ist das Zentrum unserer Erlösung, ist das Zentrum unserer Befreiung, ist das Zentrum unseres Good Lives, unseres Lebens, das zum Guten sich wendet. Und wenn wir das wollen, es gibt nur eine Möglichkeit. Die Bibel sagt es so, ganz dramatisch sagt, demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes. Das war jetzt eindrücklich, ja? Aber wir können es auch ganz einfach sagen. Sei nicht bockig und geh mal zu Jesus, der wartet bereits. Guck mal, dass du bei ihm ankommst, denn der möchte dir helfen. Und er möchte dir heute noch helfen. Und er möchte, dass dein Elend heute ein Ende findet. Aber dazu musst du ein bisschen deinen Stolz überwinden und deine, manchmal, ich meine, ehrlich gesagt, manchmal, ich kenne das, manchmal fühlt man sich ja so sauwohl in seinen schlechten Gefühlen. Ne? Ich ab, armes Mi, alle sind böse zu mir, die ganze Welt ist gemein und ich bin das Opfer. Aber ja, da mag ich den berühmten Satz eines Gelehrten zitieren, Selbstmitleid ist wie in die Hose pinkeln, erst ist es feucht und warm und nachher stinkt's. Okay, wir müssen endlich aufstehen. Jesus wartet. Und ehrlich gesagt, wenn du mit deinem Leben nichts anfangen kannst, warum schenkst du es nicht Jesus? Der weiß, was er damit zu tun hat. Wäre doch mal ein Vorschlag. Anstatt wie ein Hamster immer um sich selbst zu kreisen, empfehle ich, um Jesus zu kreisen. Mit deinem Hamsterrad, da wird jeder wahnsinnig. Wenn du nicht ein Hamster bist. Also meine Einladung zu Jesus Christus, der unsere Grundversorgung ist. Jesus ist derjenige, der uns liebt. Und derjenige, der gerne Mittelpunkt unseres Lebens sein möchte. Und das ist eine Entscheidung weit weg von dir. Es ist nur eine einzige Entscheidung weg von dir. Wir denken immer, ach ja, jetzt muss ich Gott was erklären. Ich habe Jesus immer so erlebt, ich gehe zu ihm und ich habe nie das Bedürfnis, ihm zu erklären, was ich jetzt alles falsch gemacht habe. Weil ich mir ganz bewusst ist, wenn es irgendeiner weiß, der weiß es noch besser als ich. Also die Worte kann ich mir jetzt gerade sparen. Ich gehe zu ihm hin und sage, Jesus, es tut mir schrecklich leid. Und ich möchte das nicht mehr weitermachen. Ich habe die Nase voll, meinen eigenen Kopf durchzusetzen. Ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Und dass du mir hilfst. Und deswegen ist meine Einladung einmal eine grundsätzliche. Nämlich die Einladung, heute Jesus Christus einzuladen, Teil deines inneren Beziehungsnetzes zu werden. Teil deines Innersten zu werden, indem du ihm persönlich dazu einladest und sagst, Jesus Christus, ich habe von dir wahrgenommen, du bist mein Grundnahrungsmittel, du bist meine Grundlage. Darf ich dich einladen, in mein Herz zu kommen und mit mir Gemeinschaft zu haben? Das ist die erste Geschichte. Das zweite, von dem ich überzeugt bin, dass einige Leute hier drin sind, die das dringend tun müssen. Sagen, Jesus, ich habe die Nase voll davon, ein sinnloses Christenleben zu leben. Ich habe die Nase voll davon, ständig meine Gedanken um mich kreisen zu haben. Ich bin müde von meinem eigenen Gesabber. Ich kenne das gut. Das war schon oft in meinem Leben. Und sagen, Jesus, ich ziehe hier die Notbremse. Ich möchte, dass du wieder ganz dick in meinem Leben die Hauptrolle spielst. Und ich werde jetzt beten und dann werde ich bitten darum, wer die erste Entscheidung für sich treffen möchte und sagen möchte, ich möchte Jesus annehmen. Ich möchte eine Beziehung zu ihm aufbauen, heute ganz neu. Ich habe das noch nie so bewusst getan, aber ich will das jetzt. Das werde ich fragen. Und die zweite Frage wird gehen, wer will raus aus seinem Hamsterrad? Wer möchte, dass sein Leben ab heute wieder Sinn und Zweck hat, weil es wieder auf Jesus ausgerichtet ist? Okay, einverstanden? Habt ihr mich überhaupt gehört? Ja? Super. Grundvoraussetzung für Reaktion. Jesus, danke, dass du da bist. Und danke, dass du unsere Grundversorgung bist. Du hast gesagt, uns wird nie dürsten und nie hungern, wenn wir zu dir kommen. Das stimmt. Nur wenn wir von dir weggehen, dann passiert es wieder. Und Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du Gnade schenkst und Raum schenkst, dass du Engel schenkst, Wesen schenkst, die uns berühren, dass wir uns zu dir kehren. Und dann möchte ich jetzt bitten, ist hier jemand, wir können alle so in der Gebetshaltung bleiben, brauchen nicht rumgucken, ist jemand hier, der sagt, ich möchte zum ersten Mal ganz klar, ich möchte in Beziehung treten zu Jesus, ich möchte das heute tun. Dann heb bitte deine rechte Hand ganz weit hoch, so dass ich sehen kann, ich möchte es gerne sehen, dann kann ich nachher auch noch mit dir beten. Keine Sorge, ich hole dich nicht vor, aber wenn es dich betrifft, dann strecke doch bitte deine Hand hoch. Ein kleiner Junge streckt seine Hand hoch. Der Herr segne dich. Ist noch jemand hier, der sagt, ich will das zum ersten Mal tun? Da vorne noch ein Kind. Kinder sind schlauer als Erwachsene manchmal. Gib deinem Herzen Ruck. Wenn du heute dran bist, das spürst du. Wenn es bis da oben klopft, dann bist du es. Dann streck deine Hand jetzt. Okay. Und dann möchte ich fragen, möchtest du raus aus dem Hamsterrad? Möchtest du, dass Jesus wieder zentral ist und das andere hinter dich lässt? Dann bitte ich dich, dass du deine Hand jetzt ebenfalls hebst. Der Herr segne euch, der Herr segne euch, der Herr segne euch, der Herr segne euch, er segne euch, der Herr 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 segne euch. Herr, segne euch. Und Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du alle, die jetzt gestreckt haben, sowohl die beiden Kinder wie auch jetzt die Erwachsenen, Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, dass du ihnen jetzt eine Offenbarung deines Sohnes Jesus schenkst. Dass sie merken, wie du, Jesus, auf diese Hand reagierst. Und dass sie spüren, wie du als Grundversorgung in ihr Leben jetzt hineinkommst. Genau dort, wo sie es nötig haben. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber.